HR Info. Himmel und Erde.
Heute am Feiertag Christi Himmelfahrt begrüße ich Sie zu einer besonderen Ausgabe von Himmel und Erde. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Was können wir eigentlich von den Erfahrungen in der Corona-Krise lernen? Lässt sich vielleicht schon irgendwo erkennen, wie wir uns persönlich, aber auch im gesellschaftlichen Leben verändern werden? Diesen Fragen haben sich in den vergangenen Wochen 16 Journalistinnen und Journalisten beschäftigt. Sie sind allesamt Volontäre der Evangelischen Journalistenschule in Berlin. Sie haben recherchiert, sie haben Menschen getroffen, manchmal auch nur in diversen digitalen Kanälen. Sie haben Fragen gestellt und nach Antworten gesucht und sie sind fündig geworden. Von ihren Einsichten erzählen sie heute in dieser Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Da geht es unter anderem um die Frage, ob man sich auf eine so massive Krise eigentlich vorbereiten kann. Sogenannte Prepper versuchen das ja. Wir fragen bei den Religionen nach, welche Deutung oder Verständnishilfe sie eigentlich anzubieten haben in dieser Krise. Und jetzt, wo überall die Türen von Hotels und Restaurants wieder aufgeschlossen werden, schauen wir mal, wie sich die Urlaubsorte an der Ostseeküste für den etwas anderen Urlaub in der Krise wappnen. Alles anders, was wir aus der Krise lernen können. Unser Thema heute. Herzlich willkommen. Die Corona-Krise hat uns ja alle irgendwie kalt erwischt. Keiner hatte noch im Februar mit so etwas gerechnet. Entsprechend groß die Unsicherheit. Deutlichstes Symbol dafür die Panik, die Hamsterkäufe zu Beginn der Kontaktsperre. Aber es gibt Menschen, die sind auf große Krisen vorbereitet, die sogenannten Prepper.
Ganz in der Nähe des Johannesviertels in Darmstadt steigen wir eine hölzerne Kellertreppe herunter. Oliver Bernasconi steckt einen Schlüssel in das kleine Vorhängeschloss. Riegel aufschieben und rein in seinen besonderen Vorratskeller.
Wenn wir das jetzt mal wegräumen, das sind so MREs. Also das haben die Amis dabei, wenn sie irgendwie im Feld sind. Da ist so alles drin, Essen zum Anrühren und irgendwelche Kekse, die 100 Jahre halten und so ein Kram.
MRE, das ist Notnahrung. Oliver Bernasconi hat lange haltbares Essen gelagert für den Fall, dass er sein Haus nicht zum Einkaufen verlassen kann. Auch Sauerkraut, Rotkraut, Thunfischdosen, Kokosmilch. Aber er sagt, für alles kann man nicht gewappnet sein. Jede Krise ist individuell.
Deswegen kann man sich auf so eine Krise wie Corona auch immer nur bedingt vorbereiten, weil man zum einen nicht weiß, wie lange geht es, welche Aspekte sind alle betroffen.
Prepper nennen sich die Menschen, die für eine mögliche Krise vorsorgen. Englisch to prepare heißt vorbereiten. Im Frühjahr, als die Hamsterkäufe losgingen, war Oliver aber so entspannt, dass er nicht einmal seine Notvorräte angebrochen hatte. Für insgesamt 10 Tage hat er Essen. So lange dauere es, bis staatliche Hilfe überall angekommen ist, sagt Ursula Fuchs vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Denken Sie an diese große Schneekatastrophe im Münsterland 2005. Relativ zügig haben die Hilfsorganisationen Stellen eingerichtet, wo man schlafen konnte, wo man Decken hatte, wo man mit Nahrung versorgt worden ist. Bis das aber anläuft, die ganze Logistik, die dahinter steckt, kann es eben ein paar Tage dauern. Und wir sind eigentlich daran interessiert, dass genau in dieser Zeit sich die Menschen selber helfen und selber versorgen können und nicht eventuell Mangel leiden.
Krisenvorsorge macht jeder anders. Michael Sloboda aus Schafheim hat neben Vorräten einen anderen Ansatz. Wenn der Strom ausfällt, dauert es nicht lange und die Kommunikation bricht zusammen, sagt er. Deshalb besitzt er sogenannte CB-Funkgeräte mit großer Reichweite. Die kann er zur Not mit der Autobatterie betreiben.
CQ, CQ, allgemeiner Anruf. Hier vom Wartturm aus, von Schafheim aus, sind es 150 Kilometer Umkreis, gar kein Problem. Also bis zur Wasserkuppe, bis ins Weserbergland, bis an nördlichen Schwarzwald, bis nach Oberfranken kommt man schon.
Sloboda leitet eine Funkergruppe mit Sitz in Schafheim, die sich gelegentlich zum Funken verabredet und Notfallübungen macht.
Jeder Bürger tut ja sein Möglichstes, dass dieser Katastrophenfall so schnell wie möglich wieder beendet wird. Da haben wir ja alle was davon.
Viele Prepper sind Medien gegenüber nicht aufgeschlossen. Das habe ich bei der Recherche gespürt. Einige verachten die Öffentlich-Rechtlichen, schimpfen über Geflüchtete, über Angela Merkel. Manche bewaffnen sich sogar, warten, dass der Staat zusammenbricht. Mit diesen Menschen möchten Oliver Bernasconi und Michael Sloboda nichts zu tun haben. Es geht um Krisenvorsorge und nicht um Misstrauen gegenüber dem Staat, sagt Oliver, der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist.
Altes Küchenwissen wieder ein bisschen aufleben zu lassen, jetzt nicht so, keine Ahnung, nazimäßig, sondern mehr so Oma aus dem Odenwald mäßig. Ja, manche machen dann auch Wurst oder so. Das ist schon cool, dann auch sich einfach damit zu beschäftigen.
Prepper versuchen, sich auf große Krisenzeiten vorzubereiten und haben gemerkt, jede Krise ist anders. Simon Rüstler hat zwei von ihnen getroffen. Wann immer Menschen in größere Krisen geraten, stellt sich irgendwann die Frage nach dem Warum. Und oft melden sich dann die Religionen zu Wort. Es gibt religiöse Gruppen, für die ist die Corona-Pandemie kein naturwissenschaftliches Phänomen, sondern vor allem ein Zeichen für das Ende der Welt. Man hört solche Stimmen vor allem bei evangelikalen Kirchen in den USA und in Lateinamerika. Aber es gibt sie auch in Deutschland.
Schmerz, höre, was ich dir sage. Im Namen Jesus, geh raus aus diesem Körper. Alle Kopfschmerzen dieser Person, dass ein Virus erkrankt ist. In dem Namen des Herrn Jesus, gehe raus.
Bruno Lopez steht in Anzug und Krawatte vor einem Kreuz, den Blick fest in die Kamera gerichtet. Mit der einen Hand hält er das Mikro, die andere wirbelt wie ein Säbel durch die Luft. Hinter sich hat Bruno Lopez eine Deutschlandfahne auf goldenen Stühlen ausgebreitet. Wie jeden Dienstag betet der Pastor der Universalkirche des Reich Gottes heute für die Kranken. Zur Not per Facebook sowie in Corona-Zeiten.
Ich bitte dich, mein Gott, zerstöre diesen verfluchten Virus im Namen des Herrn Jesus. Entferne ihn aus diesem Lande weltweit. Lasse ihn in der Hölle schmoren.
Die Universalkirche des Reich Gottes stammt aus Brasilien, aber sie expandiert in die ganze Welt. Mittlerweile hat sie 11 Ableger in Deutschland, in Hamburg und in Berlin, auch in Frankfurt. Kranken verspricht die Kirche Wunderheilungen, Einsamen die große Liebe und Armen den Wohlstand. Dann jedenfalls, wenn sie treu sind, das heißt, wenn sie üppig spenden. 10% ihres Gehalts sollen alle Gläubigen der Kirche geben. So verlange es Gott, behauptet die Universalkirche. Mit 8 Millionen Anhängern ist sie zwar nicht die größte, aber die sichtbarste der evangelikalen Kirchen in Brasilien. Ihr Einfluss reicht bis in die höchsten Ränge der Politik. Sie hat den rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro im Wahlkampf unterstützt. Wie Bolsonaro haben viele Evangelikale das Coronavirus erst verharmlost. Mittlerweile hat die Universalkirche eine andere Erklärung. Die Pandemie stehe für die Apokalypse, das von Gott gewollte Ende der Zeit.
Die Schwierigkeiten kommen für alle Menschen, Gläubige oder Ungläubige. Der Unterschied ist, wo dein Leben gebaut ist. Auf Sand oder auf dem Felsen.
Vor allem in den USA und in Lateinamerika kann man beobachten, wie evangelikale Gruppen die Krise für ihre eigenen Zwecke nutzen, sagt der Theologe und Fundamentalismus-Experte Christoph Urban.
Im Grunde ist die Corona-Pandemie sowas wie Wasser auf die Mühlen von Fundamentalisten. Die Krise ist eigentlich immer die Stunde der Fundamentalisten, weil sich in der Krise extreme Ideologien besser an die Frau oder besser an den Mann bringen lassen. Und das nutzen gegenwärtig solche Gruppierungen aus.
Die Covid-Pandemie sehen solche Gruppen als Beleg, dass ihre Endzeiterwartungen schon immer richtig gewesen seien, sagt Urban. Dadurch ließen sich Gläubige noch enger an die Gemeinden binden. Gefährlich wird es vor allem dann, wenn die Kirchen ihren Anhängern Heilung vor dem Virus durch Gebete oder Spenden versprechen.
Wer im falschen Glauben auf die medizinische Behandlung verzichtet, für den ist das natürlich gefährlich. Und es ist ein Missbrauch von Religion, wenn man die Menschen glauben lässt, dass sie sich durch das entsprechende Gebet diese Pandemie vom Hals halten könnten.
In Deutschland formuliert die Universalkirche ihre Warnung sehr viel subtiler als in Brasilien. Auf ihrer deutschen Website rät sie Gläubigen zu Abstand. Wegen des Coronavirus, aber auch, weil Übertragungsagenten das Virus der Sünde in sich trügen.
Das Virus wegbeten. Lina Verschwele und Lucia Heisterkamp haben sich Online-Gottesdienste der Universalkirche des Reich Gottes angehört. Einer Pfingstkirche, die aus Brasilien kommt und auch in Deutschland aktiv ist. Aber das ist nur eine Form, wie religiöse Gruppen auf die Bedrohung durch das Virus reagiert haben. Unbestritten ist in den vergangenen Wochen die Sehnsucht der Menschen nach Halt und religiöser Orientierung gewachsen. Gleichzeitig waren die Religionen selbst betroffen. Christen konnten nicht wie üblich Ostern feiern, Juden nicht das Pessachfest, Muslime nicht den Fastenmonat Ramadan. Wie also blicken die Vertreter dieser Religionen auf die Corona-Pandemie? In Berlin wollen Juden, Christen und Muslime bald in ein gemeinsames Gotteshaus ziehen, das House of One. Noch ist dort Baustelle. Cornelius Pape und Alexander Wenzel haben sich trotzdem schon mal umgeschaut und den Pfarrer, den Rabbi und den Imam des House of One-Projektes befragt.
Mitten in Berlin, dort, wo die Stadt vor 800 Jahren gegründet wurde, steht vor einer Baustelle eine Musterfassade aus hellem Backstein. So soll der Sakralbau aussehen, das House of One, in dem Christen, Juden und Muslime bald schon ihre Gottesdienste feiern wollen. Sie alle eint, dass sie wegen Corona ihre großen Feste nicht feiern konnten. Wie ordnen Sie diese besondere Situation theologisch ein? Möchte Gott den Menschen etwas zeigen, sie strafen oder gar eine bevorstehende Apokalypse ankündigen? Für Pfarrer Gregor Hoberg ist das ausgeschlossen. Über Corona als Zeichen einer möglichen Endzeit der Welt will er nicht spekulieren.
Ich würde es nicht interpretieren als ein Handeln Gottes im Sinne einer Strafe oder einer Aktion Gottes, die sich jetzt gegen die Menschen richtet oder auch den Menschen nur irgendwas sagen will. Und das Wichtigste an Gott in diesem Zusammenhang ist, dass der auf Liebesfähigkeit und Beziehung setzt. Und dadurch schließt es aus, dass Gott jemand ist, der Krankheiten benutzt, sondern die Krankheiten passieren und in der Krankheit, im Schmerz, will Gott an unserer Seite sein.
Für Rabbi Andreas Nachama ist die Corona-Krise eine Zeit der Ausnahmen, in der es nicht mehr möglich ist, sich anderen Menschen im Sinne der jüdischen Regeln zu nähern und gemeinsam zu beten und Gottesdienste zu feiern. In der Tora ist davon die Rede, dass Gott Plagen über die Menschen schickte. Trotzdem versteht der Rabbi die Corona-Pandemie nicht als ein göttliches Zeichen.
Ich würde eben nicht sagen, dass die biblischen Geschichten, die wir kennen, dass die dazu da sind, dass wir uns sozusagen solche Geschichten heute spinnen und Corona einordnen, irgendein Weltgericht oder irgendwelche ähnlichen Dinge. Ich denke schon, die Prophetie ist vor 2000 Jahren abgestorben, Rabbiner sind Lehrer und keine Propheten, und also beschäftigen wir uns mit der Gegenwart und mit dem, wie wir diese Gegenwart meistern können. Darum geht es in Wirklichkeit, in jeder Minute.
Die Gegenwart meistern, das heißt für Rabbi Nachama ganz pragmatisch, dass man sich für das eigene Leben und das der anderen einsetzt. Der Mensch soll zudem pfleglich mit der Schöpfung umgehen. Das sieht auch Imam Kadir Sanchi so, der die Corona-Krise als Resultat unseres schlechten Umgangs mit der Natur versteht. Für den Imam bewegen wir uns Richtung Endzeit.
Gott hat die Handbremse gezogen. Jede Handlung, jede Tat, die von Gott kommt, hat auch einen gewissen Nutzen. Das ist ja unsere Aufgabe, mal stillhalten, stoppen und nachzudenken. Warum ist das jetzt passiert? Wir sind zu fahrlässig mit unserer Umwelt umgegangen und Gott hat uns nochmal die Gelegenheit gegeben, uns selbst, unsere Umwelt, die Welt, unsere Mitmenschen, unser eigenes Leben zu schützen.
Für Sanchi ist die Pandemie ein Weckruf Gottes, der uns zeigen soll, dass die Lebenszeit jedes Einzelnen begrenzt ist. Die Zukunft bleibt für ihn jedoch offen und gestaltbar, gemeinsam mit einem liebenden Gott. In diesem Punkt sind sich Pfarrer, Rabbi und Imam einig.
HR Info. Himmel und Erde.
Was können wir aus der Corona-Krise lernen? Wie wird sich unser Leben verändern? Das ist das Thema heute in der Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Für viele hat die Krise einen neuen Blick eröffnet auf die Arbeit von Pflegerinnen und Pflegern, von Ärztinnen und Ärzten. Plötzlich schien es wichtig, ihnen klatschend Beifall zu spenden. Hätte man ihnen schon früher zugehört, dann wäre es in den vergangenen Wochen vielleicht nicht nötig gewesen, das öffentliche Leben so drastisch einzuschränken, um das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Die Finanzierung der Krankenhäuser steht jetzt auf dem Prüfstand.
Anja Vogt kennt keinen einzigen Beschäftigten im Gesundheitssystem, der im Moment genug Schutzmasken zur Verfügung hat. Die Krankenpflegerin arbeitet auf einer Berliner Intensivstation und berichtet:
Ich meine, ich müsste ja normalerweise nach jedem Patientenkontakt die Maske verwerfen. So sind ja klassische Hygieneregeln. Das kann man aber im Moment nicht machen, weil es einfach nicht genug gibt.
Aktuell arbeiten Vogt und ihre Kollegen mit einer Maske pro Schicht. Einer Maske für 8 Stunden. Aber warum haben die Krankenhäuser nicht genug Masken vorrätig? Der Grund dafür liegt in der Finanzierung der Krankenhäuser. Seit 2003 erhalten sie von den Krankenkassen für jede Behandlung eine sogenannte Fallpauschale, eine von der Diagnose abhängige pauschal festgelegte Summe. Wenn das Krankenhaus für eine Behandlung, etwa wegen Personalkosten, mehr ausgibt, als es von der Krankenkasse bekommt, macht es Verluste. Wenn es mit seinen Ausgaben aber unter der Höhe der Fallpauschale bleibt, dann kann es die Differenz als Gewinn verbuchen. Seitdem können die Kliniken also Gewinne machen und müssen es auch. Professor Jonas Schreieck, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Hamburg, berät die Bundesregierung in Gesundheitsfragen. Er findet die Fallpauschalen, auch DRGs, Diagnosis-Related Groups genannt, durchaus sinnvoll.
Also die DRGs haben natürlich tatsächlich den Anreiz, möglichst sparsam mit den Ressourcen umzugehen. Zum Beispiel bei Sachkosten oder wenn sie Arzneimittel einkaufen und so weiter in den Krankenhäusern, ja.
Für die Intensivpflegerin Anja Vogt heißt das vor allem, dass heute Schutzmaterialien wie die Masken knapp werden.
Man legt sich keinen Vorrat mehr an. Man kauft alles möglichst billig ein, billig, billig, billig. Das heißt, deswegen kam es zur Produktion von Dingen außerhalb von Deutschland. Das musste immer billiger sein und man legt sich nichts mehr auf Halde.
Gespart wurde nicht nur an den Materialien, sondern auch beim Personal, vor allem in der Pflege. Silvia Habekost arbeitet als Anästhesiepflegekraft im Operationssaal. Hier verdienen die Krankenhäuser ihr Geld. Vor allem für planbare Eingriffe wie Knie-OPs und Herzkatheteruntersuchungen zahlen die Krankenkassen hohe Summen. Habekost hat 2003 die Einführung der neuen Finanzierung mitbekommen und sagt, der Arbeitsdruck ist enorm gestiegen.
Das heißt, man kommt sich im Grunde vor wie am Fließband. Dass du halt möglichst schnell einen Patienten Narkose einleiten musst, dann kommt die OP und dann muss man halt ihn schnell wieder wach kriegen. Aber es ist natürlich klar, Patienten sind natürlich keine Autos. Also da ist jeder Patient einfach anders.
Professor Jonas Schreiöck vom Sachverständigenrat für Gesundheitsfragen macht einen Vorschlag, wie man einen Puffer finanzieren und trotzdem an den Fallpauschalen festhalten könnte.
Wir empfehlen ja schon des Längeren, dass man sogenannte Vorhaltepauschalen einrichtet. Zum Beispiel eben, um bestimmte Kapazitäten zu finanzieren, die gar nicht immer voll ausgelastet werden können.
Die Pflegerinnen Anja Vogt und Silvia Habekost fordern hingegen, die Fallpauschalenfinanzierung auszusetzen, zumindest bis zum Ende des Jahres, und stattdessen den Krankenhäusern alle Kosten vollständig zurückzuerstatten, die sie durch die Behandlung von Covid-19-Erkrankten haben.
Eine der vielleicht wichtigsten Lernerfahrungen der vergangenen Wochen, die Wertschätzung für die Arbeit von Menschen im Gesundheitsbereich. Und dazu ist auch die entsprechende Finanzierung nötig. Da gibt es sicher nach Corona noch viel zu tun, Theresa Rölke berichtete. Im Zuge der Corona-Pandemie wurden in ganz Deutschland die Schulen geschlossen. Aber auch andere Bildungseinrichtungen können derzeit keinen Unterricht anbieten. Das führt dazu, dass viele Migrantinnen und Geflüchtete in der Corona-Zeit doppelt isoliert sind. Deutschkurse wurden abgesagt, Online-Kurse funktionieren nicht richtig und die meisten haben kaum Kontakt mit der deutschen Gesellschaft. Die aus Teheran stammende Journalistin Negin Bekam hat mit Geflüchteten gesprochen.
Sholeh Shehratari lebt seit 8 Monaten in Mainz. Die 29-Jährige hat im Iran klinische Psychologie studiert. In Deutschland will sie weiter studieren, arbeiten, aber auch einfach die Gesellschaft und Kultur kennenlernen. Stattdessen ist sie gerade völlig isoliert.
Ich habe den Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen und mich für Mittelstufe B2 angemeldet. Der Kurs wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Ich bin relativ neu in Deutschland, daher habe ich niemanden, mit dem ich Deutsch sprechen kann. Mir fällt es momentan schwer, meine Motivation aufrechtzuerhalten und mich aufzuheitern. Und gerade deshalb ist die Fortsetzung von Deutschkursen so wichtig für mich. Ohne Deutschkurse und ohne soziale Kontakte verlerne ich, was ich bis jetzt gelernt habe.
Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig die Beherrschung der deutschen Sprache ist. Nicht nur, um hier zu arbeiten oder zu studieren, sondern auch, um sich täglich zu informieren und über neue Regeln rechtzeitig Bescheid zu wissen. Parastu Amirhaeri ist Sprachmittlerin in Berlin. Sie erzählt, dass marginalisierte Gruppen wie Geflüchtete in solchen Situationen noch isolierter sind als andere Menschen.
Ja, das eine ist eben die Sprache. Das andere ist, sie haben nicht so einen Freundeskreis, nicht so einen festen Freundeskreis, weil sie im Alltag, in einem ganz normalen Alltag schon isoliert sind, isolierter. In so einer Situation es definitiv schwerer haben, an die Dinge zu kommen, die sie brauchen oder die Informationen zu gelangen, die sie brauchen.
Eine wichtige Informationsquelle ist in dieser Zeit das Nachrichtenportal Amal. Es informiert Persisch, Dari und Arabisch sprechende Menschen über aktuelle Themen in Berlin und Hamburg. Die Journalistin Nila Blangar aus Afghanistan arbeitet bei Amal. Seit Beginn der Corona-Krise macht sie täglich Überstunden. Denn die Zielgruppe von Amal hat ein größeres Informationsbedürfnis als sonst.
Wir berichten viel über die neuen Regelungen, zum Beispiel wie es mit den Schulen weitergeht, welche Geschäfte wieder offen sind, was man machen darf und was nicht und so weiter. Gerade in dieser Zeit ist es sehr wichtig, dass man die richtigen Informationen bekommt und dass man nicht durch Falschmeldungen in sozialen Medien verwirrt wird.
Auch Scholle verfolgt jeden Tag die Nachrichten über die neuen Corona-Regeln. In ihrem Bundesland gibt es jedoch kein Nachrichtenportal wie Amal, wo sie sich auf ihre Muttersprache informieren kann.
Jeden Morgen lese ich die Nachrichten über Corona auf Deutsch. Mein Ehemann hilft mir manchmal dabei, weil ich alles nicht so gut verstehe. Viele, die ich aus dem Deutschkurs kenne, können das aber gar nicht. Ich erzähle ihnen manchmal, was ich gelesen habe. Denn die Übersetzungen und Informationen, die auf Persisch zu finden sind, kommen normalerweise erst mit ein paar Tagen Verspätung heraus.
In diesen Wochen öffnen in allen Bundesländern schrittweise wieder die Schulen. Schule Chechatari hofft, dass auch die Deutschkurse ihre Türen bald wieder öffnen dürfen.
Doppelt isoliert, Geflüchtete in der Corona-Krise. Ein Beitrag von Negin Bekam. Reisen ist in Corona-Zeiten fast unmöglich. Eine weltweite Reisewarnung vom Auswärtigen Amt bis Mitte Juni. So etwas gab es noch nie. Was für Touristen eine unangenehme Sache ist, bedeutet für viele Hoteliers den Kampf um die Existenz. Seit Mitte März sind alle Hotels zu, auch im Ostseebad Boldenhagen. Erst an diesem Wochenende werden die Türen wieder aufgeschlossen. Nee, aber hier nicht, also an den Seiten
eigentlich. Claudia Wunderlich betritt den Speisesaal ihres Hotels. Normalerweise passen hier 200 Leute rein, jetzt ist er leer. Sie überlegt, wie Gäste wieder frühstücken könnten, ohne sich mit Corona anzustecken.
Ja, und hier kann man das also gut machen, dass man dann da zum Beispiel im Zickzack, dass man dann immer nur den und den anderen auf der anderen Seite eindeckt. Und die Tische, die nicht eingedeckt sind, da ist dann eben auch klar, dass man da nicht, sich nicht ransetzt.
Die 62-Jährige ist die Inhaberin des John Brinkmann in Boldenhagen. Ein großer, rechteckiger Bau aus DDR-Zeiten mit Spa-Bereich und Friseur im Haus. Seit Mitte März ist das Hotel geschlossen. Die Krise hat auch Claudia Wunderlich hart getroffen.
Da meine private Existenz ja abhängt von diesem Hotel, denkt man natürlich erstmal an die eigene Zukunft. Die meisten Sorgen macht man sich natürlich tatsächlich, ob man das übersteht, überlebt und wie das denn überhaupt weitergeht mit einem selber und natürlich auch mit all den Mitarbeitern, die man hier hat.
2000 Einwohner leben in Boldenhagen an der mecklenburgischen Ostseeküste. Fast jeder verdient hier sein Geld mit den Touristen, die sich am langen Sandstrand erholen wollen. Normalerweise wimmelt es auf der Promenade von Menschen. Zurzeit gehört der Strand aber allein den Möwen. Doch was nach Ruhe und Erholung klingt, besorgt die Einwohner. Sie leiden darunter, dass das sonst so gute Ostergeschäft dieses Jahr ausgefallen ist, sagt Boldenhagens Bürgermeister Raphael Wadecki.
Ich habe mit einigen Betrieben gesprochen, die kennen das nicht, Verluste zu schreiben oder so unter Druck zu stehen, weil es natürlich eine Nebensaison gibt und ein Wintergeschäft, was mau ist, aber dann dieser Automatismus zu Ostern quasi greift. Das ist jetzt gerade nicht so und zwingt die Unternehmer, sich umzustellen.
Aus der Krise habe der Kurort aber schon jetzt etwas gelernt, sagt der 29-Jährige, der einer von zwei grünen Bürgermeistern in Mecklenburg-Vorpommern ist.
Unser Ort ist im Sommer eh immer voll, wir müssen nichts machen. Aber jetzt haben wir Corona. Was ist in 2 Jahren? Dann wird es vielleicht eine andere Krankheit geben. Und dann ist es die Kunst, sich als Urlaubsort darauf einzustellen.
Auch Claudia Wunderlich vom John Brinkmann Hotel weiß, dass sich ihr Betrieb verändern muss. Das Personal wird häufiger die Zimmer reinigen müssen, wird Masken tragen und längere Wege gehen, um den Sicherheitsabstand einzuhalten. Das alles bedeutet mehr Aufwand für die Angestellten, die ohnehin schon schlecht bezahlt werden.
Ich denke schon, dass gerade was die menschliche Leistung angeht, dass die höher bewertet werden muss, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also wenn große Maschinen und teure Maschinen angeschafft werden, dann ist das selbstverständlich, dass entsprechend die Produkte, die damit rauskommen, dann nachher höher bezahlt werden müssen. Aber dass menschliche Arbeit auch was wert ist, das ist, glaube ich, nicht so in das Bewusstsein der Menschen gedrungen, habe ich den Eindruck.
Wunderlich hat für ihre Belegschaft Kurzarbeit beantragt. 60% ihres Lohns bekommen sie. Doch da die Gehälter in der Gastronomie gering sind, leben ihre Mitarbeiter zurzeit am Existenzminimum. Wunderlich hofft, dass die Touristen in Zukunft bereit sind, mehr zu bezahlen, damit auch ihre Angestellten besser verdienen.
Urlaub anders. Wie sich die Urlaubsorte an der Ostseeküste auf die Zeit nach Corona einstellen, haben Anna Bayer und Daniel Donat erkundet. Was können wir aus der Zeit der Corona-Krise lernen? Wie wird sich das Leben verändern? Das ist das Thema heute in dieser Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Gleich nach den Nachrichten geht's weiter.
HR Info. Himmel und Erde.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Himmel und Erde Feiertagsausgabe. Heute am Feiertag Christi Himmelfahrt gehen wir der Frage nach, welche Lernerfahrung die Corona-Krise bereithält und wie sich unser Leben verändert. Recherchiert haben die Beiträge die Volontärinnen und Volontäre der Evangelischen Journalistenschule in Berlin. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ein Ergebnis hat die Krise auf jeden Fall gehabt. Größere Teile unseres Lebens wurden in digitale Räume verlegt. Das Homeoffice besteht zu einem guten Teil aus Videokonferenzen. Viele Schüler fanden sich im digitalen Klassenzimmer wieder. Und auch manche Nachbarschaft hat die soziale Distanzierung im sozialen Netz überwunden.
Hallo, ich wohne in der Silberkaute. Ich würde unglaublich gerne helfen bzw. etwas Nützliches tun. Gern könnt ihr Kontakt mit mir aufnehmen.
Von 100 auf 0. Hier ist die Stimmung der Kinder im Keller. Schule und Hobbys fehlen. Wer hat einen Hund, mit dem man spazieren gehen kann?
Könnt gerne meinen nehmen.
Hessen im Corona-Lockdown. Nachbarn treffen sich seit Wochen kaum noch auf der Straße. Aber sie organisieren und unterstützen sich. Über Apps und soziale Netzwerke. Von Frankfurt bis nach Espenau haben sich Nachbarschaftsgruppen gegründet, in denen sich die Hilfsangebote überschlagen. Der Informatiker und Soziologe Peter Bignok untersucht, welche Auswirkungen die digitale Vernetzungstechnik auf die Gesellschaft hat und warum Plattformen wie Facebook für die Nachbarschaft wichtig sein können.
Insbesondere, wenn in den Quartieren und in den Kiezen und im Nahraum vor Ort, wenn sich dort so ein bisschen eine, ja, ich will nicht sagen Entfremdung, aber eine gewisse Abkopplung der Menschen untereinander einstellt, aufgrund verschiedener Tagesrhythmen, aufgrund auch der zunehmenden Hektik im Alltag, dann kann Digitaltechnik da helfen, Bande zu knüpfen.
Hat jemand Erfahrung, was beim Bauhof los ist?
Hab gehört, dass viel los ist.
Ist offen.
Die Hessen fragen in der Corona-Krise Nachbarn also virtuell um Rat. Bei Twitter nutzt die Community die Hashtags Nachbarschaftschallenge und Nachbarschaftshilfe, um andere Menschen zu motivieren.
Hashtag Nachbarschaftshilfe bedeutet nicht nur Zucker zu borgen, sondern dir anzubieten, auf dein Kind aufzupassen. Zur Not auch die 6 Wochen.
Trotz der vielen Hilfsangebote in sozialen Medien warnt Peter Bignok.
Man darf nicht den Technikeinsatz überbewerten, sage ich mal, denn vieles läuft immer noch ohne Technik. Und man darf auch nicht vergessen, dass ja gerade die Risikogruppe ältere Menschen oft gar nicht online ist.
Auch für dieses Problem versuchen Menschen, Lösungen zu finden. Sie vermitteln zwischen online und offline und sehen sich stellvertretend nach Hilfe um.
In Hashtag Düsseldorf wohnt eine 93-Jährige mit ihrer 60-jährigen blinden Tochter. Beide können im Moment nicht vor die Tür. Nachbarschaftshilfe war unergiebig. Gibt es jemanden, an den sie sich wenden können, um Lebensmittel zu bekommen?
Wohne 20 Minuten entfernt und habe ein Auto. Kann gerne was einkaufen.
Kann sehr gerne einen Einkauf übernehmen.
Vielen Dank. Für den konkreten Fall hat sich eine Lösung gefunden.
Manchmal ist Twitter schon echt klasse.
Hilfreiche Nachbarschaft im digitalen Netz. So kann die soziale Distanzierung erträglicher werden. Tomke Giedigkeit und Marisa Gierlinger haben den Nachbarn über die Schulter geschaut. Kulturveranstaltungen waren ja die ersten, die am Anfang der Krise eingestellt wurden. Und sie sind wahrscheinlich die letzten, die wieder stattfinden werden. Darunter leiden Veranstalterinnen, Clubbetreiber und vor allem Künstlerinnen und Künstler. Wie können die in Zukunft besser vor solchen Krisen geschützt werden? Dieser Frage ist Niklas Münch nachgegangen.
Es folgt der Dübelmann.
Das sind Tamodeen und Jascha Kreft. Zusammen bilden sie die Band Odd Couple. Normalerweise würden bei ihren Konzerten Menschen dicht aneinander gedrängt zur Musik tanzen. Doch bei dieser Show ist der Club komplett leer.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So eine Stimmung hier, das kann man sich gar nicht ausmalen, wenn man so vorm Computer sitzt.
Sie haben das getan, was gerade viele Musiker und Musikerinnen machen. Ein Konzert eingespielt und online gestellt.
Ja, komisch war das. Wir haben vorher sowas noch nie gemacht und ich denke mal auch nicht, dass sich das so schnell wiederholen wird. Vor allem, wenn das dann auf so einer großen Bühne ist, ist das natürlich einfach nochmal extra weird.
Denn richtige Konzerte mit Publikum sind seit Mitte März nicht mehr möglich. Eigentlich hatte die Berliner Band 14 Shows für April und Mai geplant, um ihr neues Album zu bewerben. Alle abgesagt und verschoben.
Das ist natürlich wahnsinnig bitter, dass nach so viel Arbeit dann irgendwie eine Tour wegbricht und das ja auch irgendwie der Grund ist, weswegen man das macht. Also für mich auf jeden Fall live spielen.
Für Jascha Kräft und Tamodeen bedeutet das auch einen erheblichen finanziellen Verlust. Denn das meiste Geld verdienen die zwei mit Auftritten und dem Verkauf von Fanartikeln auf den Konzerten. Das gilt für die meisten Bands und Künstlerinnen im Bereich Pop, Rock und Hip-Hop. Die Haupteinnahmen fallen weg, Rücklagen haben die wenigsten.
Naja, die Künstlerinnen sind schon vor der Krise wirtschaftlich am schlechtesten gestellt gewesen, wenn sie nicht gerade Superstars sind.
Sagt Peter Tschmuck, Professor an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Musikwirtschaft. Für ihn ist die Corona-Krise die größte wirtschaftliche und soziale Katastrophe für Musikschaffende seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Seiner Meinung nach brauchen Veranstalter und Musikerinnen jetzt finanzielle Hilfe vom Staat. Schnell und unbürokratisch. Denn viele Künstlerinnen und Künstler fallen bei den bisherigen Hilfsprogrammen durchs Raster.
Es braucht und hier fehlen eigentlich die Instrumente so etwas wie einen entsprechenden Fonds. Nennen wir es einen Katastrophenfonds für die Veranstaltungswirtschaft, über den, wenn die Krise entweder andauert oder in Zukunft wieder mal eine Krise ausbrechen sollte, dann sehr rasch geholfen werden kann.
Und die Krise zeige, dass die Kulturförderung in Deutschland neu gedacht werden muss, sagt Schmuck. Momentan profitiert von dieser am meisten die Hochkultur, Oper, Theater und allgemein klassische Musik. Populäre Musik, wie Rock oder Hip-Hop, wird viel weniger unterstützt, sagt Schmuck. Förderungen für Touren wären da eine erste Idee. Tamodeen und Jascha Kreft von der Band Odd Couple sind jetzt erstmal auf Nebenjobs angewiesen. Im Herbst wollen sie dann ihre Tournee nachholen und wieder vor einem richtigen Publikum spielen.
Auf der Suche nach einer krisenfesten Existenz. Niklas Münch hat mit Musikern und Musikerinnen gesprochen, die leiden ja extrem unter der Corona-Krise. Und ganz ähnlich ergeht es ja auch den Theaterleuten. Zwar sagte Bundespräsident Steinmeier noch am Anfang des Monats, Kunst und Kultur sind in einem sehr buchstäblichen Sinne Lebensmittel. Trotzdem kämpfen insbesondere kleine Theater jetzt ums Überleben. 3 Monate waren sie Corona-bedingt geschlossen. Seit Samstag können sie nun zumindest teilweise wieder öffnen. Aber aufatmen können die Theatermacher deshalb noch lange nicht.
Tschechische! Die Tschechische! Sind da noch mehr Tschechische drin, Edgar?
So klang es bis vor kurzem noch in der Schmiere. Auf Ledersofas und Stühlen saßen Zuschauer in einem alten Klostergewölbe und folgten der Aufführung. Doch seit dem 13. März finden in dem kleinen Kabaretttheater in Frankfurts Zentrum keine Veranstaltungen statt. Dabei will die Schmiere 2020 eigentlich ihren 70. Geburtstag feiern. Effi B. Rolfs ist die Tochter des Gründers und Intendantin und Direktorin in zweiter Generation. Sie steht auch selbst gerne auf der Bühne. Die jüngsten Lockerungen für die Wiederaufnahme des Kulturbetriebs helfen ihr und der Schmiere nicht. Eine Öffnung unter den neuen Voraussetzungen wäre niemals kostendeckend.
Wir hätten maximal 18 Sitzplätze von 92, die wir nutzen können. Wir wären maximal 2 Leute, die den gesamten Betrieb bespielen können. Wir sind aber 8 Kabarettisten. Wir sind ein Ensembletheater. Wir müssen eine ganze Menge Leute durchkriegen und beschäftigen.
Wenigstens wollen bislang kaum Gäste vor der Krise gekaufte Tickets erstattet bekommen. Im Gegenteil, der Verkauf der Karten für eine geplante Solidaritätsgeistershow läuft gut.
Das heißt also, man kann Tickets kaufen in verschiedenen Preisklassen und weiß von vornherein, dass diese Veranstaltung gar nicht stattfinden wird. Das geht wirklich von Leuten, die einfach für 10 Euro einfach einen kleinen Beitrag leisten möchten, genauso hoch wie zu Stammbesuchern, die dann 5 Tickets à 100 Euro kaufen.
Trotzdem reichen die Spenden nicht, um die freischaffenden Künstler des Kabaretts weiter zu bezahlen. Die Krise könnte schnell existenziell werden, für die Künstler und die Spielstätten. Vor allem, wenn doch noch Rückerstattungen von Tickets anfallen sollten.
Selbst bei der Schmiere, da geht es dann ganz schnell um Beträge, die in die Zigtausende gehen, die wir dann da eventuell zurückerstatten müssen.
Wie dem Kabarett Schmiere geht es momentan vielen kleinen hessischen Theatern. Sie sind im LaProf organisiert, das ist die kulturpolitische Vertretung der professionellen freien darstellenden Theatermacherinnen Hessens. Vorstandsmitglied Jan Deck kennt ihre Sorgen.
Ja, natürlich haben die, ist das Problem, dass natürlich wichtiger für die Leute, für den normalen Menschen natürlich jetzt gerade wichtigere Dinge anstehen, weil viele haben natürlich auch private Schwierigkeiten, viele haben auch keine Jobs gerade, klar. Also die Theater sind da wahrscheinlich nicht an der ersten Stelle, gerade bei den vielen Menschen.
Doch gerade die kleinen Theater sind vom Geld der Zuschauer abhängig. Bleiben ihre Türen geschlossen, fehlen ihm bis zum Sommer laut LaProf rund 3,8 Millionen Euro. Wenn der Staat nicht einspringt, droht vielen das aus. Eine Gefahr für die Vielfalt. Kabaretts wie die Schmiere, die stolz darauf sind, nicht subventioniert zu werden, aber auch Kinder- und Jugendtheater, Gruppen mit ausländischen Künstlerinnen oder Senioren, allen müsse geholfen werden, meint Jan Deck. Eine Investition, die sich lohnen würde. Denn wenn die Theater wieder öffnen, dann geht es auch um die künstlerische Aufarbeitung der Krise.
Ich glaube, da rauchen viele Köpfe zurzeit, aber so schnell, auch gerade wegen dem Verbot zu agieren, können wir ja auch gar nicht sein.
Auch wenn sie seit Samstag wieder öffnen dürfen. Für viele, vor allem kleine Theater, ist das Überleben keineswegs gesichert. Jan-Luca Künzberg und Marie-Therese Harasim haben sich in der Szene umgehört.
HR Info. Himmel und Erde.
Mit einmal wurden sie als systemrelevant bezeichnet und bekamen abendlichen Applaus von den Balkonen. Die Männer und Frauen in medizinischen Berufen. In den USA wurden sie gar als Frontkämpfer und als Helden der Gesellschaft verehrt. Matt Jones, dessen Name eigentlich anders lautet, ist Notaufnahmekrankenpfleger im US-Bundesstaat Virginia. Unserer Reporterin Maike Verlaat-Violand hat er erzählt, wie er diese Glorifizierung erlebt hat und wieso das aus seiner Sicht auch gefährlich sein kann.
12 Stunden ist Krankenpfleger Matt Jones während einer regulären Schicht auf den Beinen. Und das auch schon vor der Corona-Krise. Noch ist die Lage in seinem Krankenhaus in der amerikanischen Kleinstadt Christiansburg in Virginia unter Kontrolle. Es gibt genügend freie Betten und Ausrüstung, wenn auch begrenzt. Trotzdem sehen viele in ihm einen Helden.
I had one of my friends say, "Oh my God, you're in a war zone."
Beim Anblick meiner Schutzausrüstung sagte eine Freundin zu mir, "Oh mein Gott, du bist in einer Kriegszone." Viele in Amerika haben gerade den Eindruck, dass die Arbeit als Pflegekraft genauso gefährlich ist, wie in einem Kriegsgebiet zu sein. Das kommt von den Bildern, die die Menschen in den Nachrichten sehen, aus Seattle, New York City oder L.A. Aber da, wo ich arbeite, ist die Situation anders.
Und trotzdem, Privatpersonen und Restaurants spenden Jones und seinen Kollegen im Krankenhaus Essen, Kinder aus umliegenden Schulen malen ihnen Karten. Während des Benefizkonzerts der Hilfsbewegung Global Citizen machten Stars wie Lady Gaga oder Paul McCartney auf das selbstlose Verhalten der Pflegekräfte aufmerksam. Für sie die wahren Helden.
I care so much about all of the medical workers that are putting their lives at risk for us right now. I think of them every day. I pray for them every day.
I'm very honored to be part of this program tonight that celebrates the true heroes, our healthcare workers.
Für Simon Wendt, Amerikanistikprofessor an der Goethe-Universität Frankfurt, ist dies ein Ausdruck von Dankbarkeit, der sich auch in Europa beobachten lässt. Zum Beispiel, wenn Menschen auf ihren Balkonen den Pflegekräften applaudieren.
In Krisen braucht man Helden. Und Heldenfiguren sind auch Dinge, an denen man sich so ein bisschen festhalten kann. Man kann sich an ihnen festklammern, weil sie eher positiv besetzt sind während einer Krise, die einem in erster Linie Angst macht. Klar ist, dass wenn die Krise vorüber ist, dass dann natürlich diese Heldenfiguren nach wie vor sozial sehr anerkannt sind, aber der Heldendiskurs als solcher dann wieder abebben wird.
Matt Jones dagegen fühlt sich nicht als Held. Schließlich mache er die Arbeit nicht freiwillig, sondern bekomme dafür Geld. In Amerika ist der Beruf des Notaufnahmekrankenpflegers mit $66.000 durchschnittlichem Jahresgehalt, etwa 61.000 Euro, relativ gut bezahlt. In Deutschland verdient ein Krankenpfleger im Schnitt 38.000 Euro. Jones findet, dass die Glorifizierung von wichtigeren Themen ablenken könnte.
Stattdessen wünscht er sich landesweit Krankenhäuser, die auf Krisen vorbereitet sind und damit sichere Arbeitsbedingungen schaffen.
Ich würde es bevorzugen, wenn Leute über politische Lösungen diskutieren würden. Wie können wir dafür sorgen, dass es beim nächsten Mal besser läuft? Dass wir genügend Schutzausrüstung haben? Das wäre wichtiger, als Heldengeschichten zu erzählen, die in einigen Fällen so gar nicht zutreffen. Wir haben ein System, das Profit über alles stellt und für Krisen einfach keine Reserven übrig hat.
Jones größte Sorge im Moment ist, dass das Virus in einem nahegelegenen Pflegeheim ausbrechen könnte und sein Krankenhaus dann schnell an seine Grenzen kommt. Das kann bei der kleinen Klinik mit nur 20 Betten in der Notaufnahme sehr schnell passieren.
Weniger Heldenmythos, besseres politisches Krisenmanagement. Das erhofft sich der Krankenpfleger Matt Jones in den USA. Maike Verlaat-Violand hat mit ihm gesprochen. Alles anders, was wir aus der Corona-Krise an Lernerfahrung mitnehmen. Darum geht es heute in der Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Nach den USA jetzt der Blick nach Schweden. Dort gab und gibt es nur zwei Corona-bedingte Verbote. Veranstaltungen mit mehr als 50 Leuten sowie der Besuch von Altenheimen sind untersagt. Die einen zeigen nun auf Schweden und sagen, es geht doch auch mit weniger Einschränkung. Die anderen betonen die vergleichsweise hohen Todesraten, in Relation zur Bevölkerung etwa dreimal so hoch wie in Deutschland. Hat das Prinzip Freiwilligkeit seine Grenzen?
In Lego-Kisten-Kram, Spielen, Toben. Für Erik Stiller ist das Alltag. Er ist Erzieher im Hotter Tysker Skola, der deutschen Schule in Stockholm. Abstand halten zu Kindern?
Das geht auch gar nicht mit der pädagogischen Arbeit in Einklang. Aber wir versuchen, kleinere Gruppen zu haben, dass nicht 20 Kinder auf einen Haufen sind.
Erzählt Erik Stiller nach der Arbeit. Seine Schule ist eher die Ausnahme. Es werden nur die Kinder betreut, deren Eltern nicht zu Hause bleiben können. Seit Ende März gilt Notbetreuung.
Das liegt auch daran, dass wir viele Kinder haben, die von außerhalb kommen und eben die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen müssen. Und außerdem wurde uns von der deutschen Botschaft eben empfohlen, gewisse Maßnahmen zu ergreifen.
Die Belegschaft arbeitet verkürzt und mit 17 statt sonst 50 Kindern. Eltern müssen anrufen und vor dem Gebäude warten, wollen sie ihre Kinder abholen. Schulen unterhalb der Oberstufe und Kitas sind in Schweden in der Krise nie geschlossen worden. An der deutschen Schule läuft vieles freiwillig strenger. Claudia Hansson, seit 2010 Medizinerin am Karolinska-Institut in Stockholm.
Die Bevölkerung macht sehr viel mehr freiwillig, als die Regierung von ihnen erwartet oder auch möchte.
Wie Hansson selbst. Ihr schwedischer Mann ist in der Risikogruppe. Die Tochter betreuen sie daher zu Hause. Die Deutsche forscht international zu Frauengesundheit und Infektionskrankheiten. Mit 21 weiteren Forscherinnen und Wissenschaftlern im Land hat sie in einer Tageszeitung deutliche Kritik an Regierung und Gesundheitsbehörde geäußert.
Der erste Punkt ist, es gibt keine Strategie, wo man dann anfangen könnte, das Ganze zu diskutieren.
Die Gruppe fordert striktere Vorgaben, denn es gibt nur zwei Verbote. Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sowie Besuche in Altenheimen sind untersagt. Darüber hinaus Empfehlungen. Das Prinzip Eigenverantwortung reiche aber nicht, wenn Gesundheitsbehörde und Regierung nicht gut genug kommunizieren, um die Bevölkerung mitzunehmen.
Wir wissen vieles wirklich nicht. Wir versuchen immer noch, den Virus besser zu verstehen. Und deshalb ist es auch zu schwierig, einfach zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Aber dann muss man es eben auch breit diskutieren.
In Deutschland gäbe es diesen Diskurs mit vielen Beteiligten, mit Zivilgesellschaft, mit Initiativen, Kirchen. Claudia Hansson begrüßt zwar, dass Kitas und Schulen in Schweden offen sind, im Sinne der Familien und Frauen. Doch nicht ohne Einwand. Es ist umstritten, wie ansteckend Kinder sind.
Das ist eine Katastrophe. Wie kann es sein, dass wir die ersten Impfstudien haben, aber haben diese Frage, die ja so wichtig ist für unsere Gesellschaft, nicht geklärt?
Schwedische Eigenverantwortung, das könnte sich Deutschland abschauen und mit Diskussionskultur ergänzen. Denn wer vernünftig ist, wartet nicht bei allem auf eine Verordnung und macht freiwillig mehr. Zumal Vorsichtsmaßnahmen lange beibehalten werden sollten. Dann muss aber die Kommunikation besser laufen. Was es nicht geben darf, in Schweden empfindet Claudia Hansson ein Erkalten der Gesellschaft. Ein Kollege habe sich bereits vorsorglich von seiner Mutter verabschiedet. Das ist für sie undenkbar.
Lerneinsichten aus dem schwedischen Weg in der Corona-Krise. Tobias Hausdorf hat sie zusammengetragen. Für die Schülerinnen und Schüler wird es vor den Sommerferien wohl keinen normalen Unterricht mehr geben. Darauf haben sich jedenfalls die Kultusminister der Bundesländer geeinigt, auch wenn mehrere medizinische und soziale Verbände gerade in dieser Woche die schnelle und vollständige Öffnung von Schulen und Kitas gefordert haben. Aber vorerst müssen sich die hessischen Schüler weitgehend im digitalen Klassenzimmer einfinden.
Ahoi miteinander, es ist Dienstag, 8 Uhr und wir starten in den Tag.
Johannes Lazarus ist Grundschullehrer an der Birkenbach-Schule im Kreis Heilbronn. Wie jeden Morgen begrüßt er seine Drittklässler.
Ihr steht bitte auf, wir fangen an mit einem Lied und heute singen wir das Lied Schön, dass es dich gibt.
Schirmmütze auf dem Kopf, Gitarre in der Hand und ein breites Lächeln im Gesicht. So kennen ihn seine Schüler. Aber statt in der Klasse sehen sie ihn von zu Hause aus, auf YouTube. Jeden Tag stellt der 30-jährige Lehrer mittlerweile ein Video auf seinen Channel Kraichgau Piratenklasse.
Bei der ersten Aufgabe müsst ihr überlegen, welche Erklärung zu welchem Fremdwort passt.
In den bis zu 10-minütigen Clips erklärt er die Schulaufgaben, singt aber auch Lieder und schickt die Kinder ab und zu für eine Bewegungspause nach draußen. Schule ist für Johannes Lazarus mehr als nur Lernen.
Da ist eben noch die soziale Interaktion ganz wichtig und auch die Beziehung untereinander. Meine Stimme und mein Gesicht, das ist für die Schüler der Alltag. Und dadurch versuche ich ihnen dann so ein bisschen Normalität zurückzugeben.
Johannes Lazarus ist einer von vielen Lehrkräften, die in der Krise kreativ geworden sind und den Unterricht ein Stück weit digital fortsetzen. Doch das hängt von der Einzelperson ab und nicht alle sind dafür ausreichend engagiert oder technisch ausgerüstet. Das ist auch in Hessen so. Eine klare Linie, an der sich Lehrkräfte orientieren können, gibt es nicht. Stefan Wesselmann, Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, kritisiert das.
Wir sind da ziemlich auf uns allein gestellt. Es kann nicht sein, dass wir Lehrkräfte uns auf dem freien Markt sozusagen irgendwelche Lern-Apps anschauen müssen, die Datenschutzrichtlinien selber studieren, um zu überlegen, ob das verantwortbar ist, im Rahmen unserer Dienstpflichten den Schülerinnen und Schülern solche Apps zu empfehlen.
Wesselmann ist selbst Leiter einer Grundschule. Er würde sich mehr Unterstützung für digitalen Unterricht wünschen. Doch er gibt auch zu bedenken.
Da sind wir natürlich auch ganz schnell bei Grenzen angekommen, wenn es darum geht, dass Schülerinnen und Schüler ja erstmal in der Grundschule lernen müssen. Wie benutze ich einen PC? Ich meine, irgendwo am Handy daddeln, das können sie ja heute leider schon sehr früh. Aber das hat ja noch nichts mit einer sachbezogenen und zielbezogenen Benutzung von PCs zu tun.
Das weiß auch YouTube-Lehrer Johannes Lazarus. Für die Form der Begleitvideos hat er sich ganz bewusst entschieden.
YouTube, das ist die Lebenswelt der Kinder. Die sind in YouTube unterwegs. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass es YouTube ist so ein bisschen der neue Kinderkanal für viele Kinder. Und deswegen bin ich auf diese YouTube-Schiene gegangen, weil das ist wirklich ein Medium, mit dem sich die Kinder, auch die Grundschüler, auskennen.
Videos will Johannes Lazarus auch nach Corona noch ab und zu machen. Zum Beispiel, um am Wochenende Themen zu vertiefen und auch in den Ferien mit seinen Schülern in Kontakt zu bleiben.
Wir sehen uns morgen wieder um 8 Uhr. Bis dahin. Immer schön an Bord bleiben.
Schule einmal ganz anders, aufregend digital, aber doch ohne die Klassengemeinschaft auf dem Pausenhof, Marisa Gierlinger berichtete. Nach der Corona-Krise wird alles anders sein. Man hört das oft, aber was genau wird sich eigentlich verändern in der Gesellschaft? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Zukunftsforscher Horst Opaschowski. Er erforscht seit mehr als 30 Jahren, wie sich die Lebenseinstellungen der Menschen in Deutschland verändern und entwickelt daraus Prognosen für die Zukunft. Lina Verschwele und Lucia Heisterkamp haben mit ihm darüber gesprochen, wie unsere Gesellschaft nach Corona aussehen könnte.
Also wir werden über Geld und Güter neu nachdenken. Und deswegen glaube ich auch, dass wir vielleicht sogar ärmer werden, aber nicht unbedingt unglücklicher.
Horst Opaschowski beobachtet mit Zuversicht, was sich gerade in der Gesellschaft verändert. Der Zukunftsforscher ist überzeugt, dass die Menschen nach der Krise stärker über die Frage nachdenken, was ihnen wirklich wichtig ist.
Weil es etwas Grundsätzliches in Frage gestellt hat. Wenn Sie so wollen, Leib und Leben und Glück und Tod, alles war hier vereint und spitzt sich auf diese Frage zu. Und da können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.
Vor allem das Konsumverhalten der Deutschen wird sich verändern, vermutet Opaschowski. Die Menschen werden weniger kaufen, anders über Eigentum nachdenken.
Vielleicht werden manche lieber eine Mietwohnung nehmen als eine Eigentumswohnung. Carsharing könnte attraktiver werden. Das kann man nun neue Bescheidenheit der Deutschen nennen. Es ist Konsum nach Maß.
Warum dieser Wandel der Lebenseinstellungen? Weil den Menschen gerade klar werde, wie wichtig Gesundheit ist im Vergleich zu anderen Dingen.
Gesundheit ist das höchste Gut, wird fast angebetet wie eine Heiligenfigur. Und Pfleger und Ärzte, ja, das sind fast die neuen Heiligen oder die neuen Helden. Die Gesundheitsorientierung verdrängt sozusagen die dominante Konsumhaltung.
Woher kommt diese Zuversicht, trotz Krise? Horst Opaschowski erklärt sie damit, dass wir unsere Situation immer mit der von anderen vergleichen. Und von der Corona-Krise sind derzeit alle Menschen betroffen.
Der Nachbar nebenan genauso wie die Menschen in einem anderen Erdteil. Das lässt die Krise leichter ertragen.
Das globale Ausmaß mache die Krise so einzigartig. Deshalb ist er überzeugt, dass die Veränderungen von Dauer sein werden.
Leider können Sie die Corona-Krise allenfalls noch mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, wo die halbe oder fast ganze Welt beteiligt war. Aber ansonsten ist diese Krise etwas Einzigartiges, das uns sozusagen von dem Sockel des Wohlstands runtergeholt hat, wieder auf die Erde gestellt hat. Mit dieser Krise hat natürlich keiner gerechnet, weil wir alle gefangen waren in dem immer mehr. Und jetzt stellt sich plötzlich die Frage, was heißt eigentlich in Zukunft immer besser? Vielleicht ist weniger haben sogar besser als mehr haben.
Eine bemerkenswert positive Sicht auf die gesellschaftlichen Veränderungen durch die Corona-Krise, formuliert von dem Zukunftsforscher Horst Opaschowski. Wie es dann tatsächlich wird, das werden wir erleben. Immerhin, die Krise regt uns an, darüber nachzudenken, was für uns im Leben wichtig ist, wo wir Veränderungen angehen wollen, was wir aber auch bewahren wollen. Diese Feiertagsausgabe von Himmel und Erde heute am Feiertag Christi Himmelfahrt wollte Ihnen dazu ein paar Anregungen geben. Einsichten und Erkenntnisse, gesammelt von den Volontärinnen und Volontären der Evangelischen Journalistenschule in Berlin. Die Sendung gibt es auch als Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen zu Themen und Sendungen aus Religion und Kirche im Radio und im hr-Fernsehen, dann empfehle ich unseren Newsletter. Einfach abonnieren unter hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ihnen weiter einen schönen Feiertag.